Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen zu Tiefgelb, dem Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Katrin Tarekone, ich bin seit 2021 Teil dieser Fraktion, sitze zum ersten Mal im Landtag und zu Gast bei mir heute, bei uns heute ist Eckhard Heilemann, der Inhaber der Firma Koenigke. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben uns kennengelernt vor einiger Zeit aus unterschiedlichen Motivationen heraus und da bin ich schon gestoßen auf Ihre beeindruckende Familiengeschichte. Bevor wir da jetzt aber näher drauf eingehen, Feinkostunternehmen. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, was genau Sie machen und ich wünsche mir, dass dort Carnito vorkommt.
Ja, also das Unternehmen Koenigke Feinkost wurde von meinem Urgroßvater gegründet, mit meinem Sohn, der jetzt praktisch in der fünften Generation. Es hat alles mal angefangen mit einem Kolonialwarenladen und Geschäften. Dann wurde angefangen, die ersten Produkte selber herzustellen für den Handel, den sie betrieben haben. Und seit 1891 gegründet und 1917 begann mein Großvater bzw. Urgroßvater mit der Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven. Das wurde immer weiter ausgebaut, weil der Harzrand, ich sage mal, sehr stark auch von Gemüseproduzenten umgeben war und man musste diese Produkte irgendwie haltbar machen, die nicht gleich gegessen und verkauft wurden. Und da ging es los, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie kann man das haltbar machen. Und damals kam diese Sterilisation, Pasteurisation auf. Dort gab es dann die ersten technischen Möglichkeiten. Und die hatte mein Großvater dann genutzt und hat dann also angefangen, diese Obst- und Gemüsekonserven zu verarbeiten. Marmeladen, Konfitüren, alles. Bekannteste war damals der echte Harzer Gebirgshimbeersirup, den ich auch selbst noch kennengelernt habe. Okay. So, und dann in den 50er Jahren wurden immer mehr, mein Großvater fing dann auch an, so die ersten Fertiggerichte herzustellen, weil nach dem Krieg viele Frauen waren berufstätig und man musste Produkte herstellen, die also auch, ich sag mal, schon fertig waren, also um die Hausfrau zu entlasten. Und dann kam man so zu den grünen Bohnen in das Glas, kam noch eine Scheibe Bauchspeck dazu und fertig war das erste Fertiggericht. Ja, also richtig mit Piktogrammen gearbeitet. Also da war er sehr kreativ. Ja, und dann hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt bis ca. 130, 140 Mitarbeiter. Und dann kam die Zeit, dass der sozialistische Staat, die Staatsführung, alle mittelständischen Unternehmen ab 10 Mitarbeiter dann 1972 verstaatlicht hat. Und da fielen wir natürlich auch drunter. Und mein Großvater ist 1971 verstorben. 1972 hat dann nach der Verstaatlichung aber die Belegschaft des Unternehmens dafür gesorgt, dass meine Mutter das Unternehmen zumindest als staatlicher Leiter leiten durfte. Das war damals eine Besonderheit. Und die hat das dann gemacht und hat das Unternehmen bis 1990 dann fortgeführt als staatlicher Leiter und hat sich da auch für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und für das Sortiment, für die Qualität eingesetzt. Und das war sicherlich von der Seite ein kleiner Vorteil, als ich dann 1990 eingestiegen bin zur Reprivatisierung. Wir haben am 1.6. reprivatisiert. War es natürlich relativ einfach, dann, ich sag mal, wieder den Betrieb zurückzunehmen. Und dann habe ich das die ersten 5 Jahre zusammen mit meiner Mutter gemacht. Dann ist sie in Rente gegangen und seitdem mache ich das alleine beziehungsweise mit meiner Frau und seit rund 15 Jahren zusammen mit meinem Sohn.
Jetzt frage ich noch mal ganz kurz nach dieser Situation, wo 72 nach 80 Jahren, wenn ich es richtig weiß, Familientradition, die DDR gesagt hat, nee, das wird jetzt staatlich. Und das habe ich noch richtig in Erinnerung, dass die Belegschaft quasi sich dafür eingesetzt hat, dass quasi die Eigentümerin auch die Leiterin des Betriebes sein wird. Das finde ich also eine bessere Visitenkarte kann man ja gar nicht abgeben.
Das ist richtig. Also die meisten Unternehmer, also Altunternehmer mussten das Unternehmen verlassen. Die wurden in Anführungsstrichen ausgezahlt. Und nur wenige haben die Möglichkeit bekommen, den Betrieb weiterzuführen. Es war einmal, weil auch der Staat natürlich auch wusste, man braucht natürlich auch professionelles Personal zur Führung dieses Unternehmens. Und was ist natürlich besser geeignet wie jemand, dem das Unternehmen zwar jetzt nicht mehr unmittelbar gehört, aber der die Mitarbeiter kannte, der die Produkte kannte, der die Vertriebswege kannte, den Einkauf kannte. Und man hat sich dessen bedient, praktisch der, auch natürlich, dass man, wenn man Eigentümer war, hat man auch eine ganz andere Beziehung zum Unternehmen, auch wenn er verstaatlicht worden ist. Ja, also meine Mutter hat wirklich mit Leib und Seele, auch wenn wir verstaatlicht waren, sich für das Unternehmen eingesetzt. Wir haben viel gebaut, wir waren immer federführend in den Qualitätswettbewerben damals in der DDR. Und das war vielleicht, ich sage mal, auch wie gesagt, der große Vorteil bei der Reprivatisierung, dass wir da so im Sattel saßen und dann relativ schnell auch diese Reprivatisierung umsetzen konnten.
Aber ich stelle mir das jetzt ganz, ganz schwierig vor. Also ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die bis dato quasi frei entschieden hat, also wo geht die Richtung hin, was entwickle ich wie weiter, ist jetzt unter staatlicher Leitung, man kann auch Kontrolle sagen. Wie geht man mit sowas um?
Ja, meine Mutter war damals schon eine sehr starke Persönlichkeit. Ne? Sie hatte 4 Kinder, immer berufstätig gewesen. Ja, ein Mann war im Fernstudium außerhalb gearbeitet. Also die war eine gestandene Frau, war sehr verwurzelt, ich sage mal, auch mit dem Betrieb, mit den Mitarbeitern. Und ich glaube, das war, dass wir verstaatlicht wurden, war natürlich ein Einschnitt für uns als Familie. Aber für sie zählte, und das hat sie auch in Gedanken und an ihren Vater, das Unternehmen nicht untergehen zu lassen, wenn auch nicht unter dem Namen Koenigke, wir mussten den Namen ändern, Ballstädter Feinkost, aber das Unternehmen weiterzutragen, die Produkte weiter zu produzieren, die Mitarbeiter weiter in Lohn und Brot zu halten, das war für sie eine riesen Motivation, ja, aus heutiger Sicht, und da bin ich ihr auch sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Dann wäre der Betrieb anderweitig weggegangen oder durch unter andere Leitung gekommen, dann weiß ich nicht, ob die Reprivatisierung damals erfolgt wäre.
Ich komme jetzt nochmal auf diese, was Sie es gerade gesagt Carnito. Haben, unter anderem Namen, Carnito machen wir gleich, unter anderem Namen, der Volksstimme-Artikel, der da, ich denke, sehr eindrücklich, also die Situation auch nochmal beschreibt, der hieß der gestohlene Name. Das ist quasi, sehen Sie das mal kurz noch.
Ja, also wie gesagt, wir hießen wir heißen heute und auch während der staatlichen Zeit, wir waren immer Koenigke im Ort und in der unmittelbaren Region. Aber wir haben unsere Produkte verkauft unter dem Namen Koenigke, damit kannte man uns. Dann kam die Verstaatlichung 1972, der Name wurde praktisch beerdigt, wurde nicht mehr auf den Produkten geführt. Dann hießen wir Ballenstädter Feinkost. Wir haben uns natürlich in den 18 Jahren auch entwickelt. Wir haben ein neues Sortiment aufgebaut. Wir haben die Harzer Wurst, die Pasteten aufgemacht. Das ging dann alles unter Ballenstädter Feinkost. So, und wir haben auch aufgrund der Qualität der Erzeugnisse auch in den damaligen Delikat eingeliefert. Das sind diese hochpreisigen Lebensmittelgeschäfte gewesen. Wir haben sogar exportieren dürfen nach Österreich. Und da haben wir also in diesen 18 Jahren uns unter Ballenstädter Feinkost auch einen Namen gemacht. Das war ja über eine Generation, die wir jetzt mit diesem Namen unsere Produkte auf den Markt brachten. So, jetzt kam die Wende. Ja, jetzt war für uns selbstverständlich, wir heißen wieder Koenigke ab heute, haben den Namen wieder zurückgenommen. Aber mittlerweile haben viele natürlich den Namen Koenigke vergessen. Ja, und die kannten zwar den Ballenstädter Feinkost, aber Koenigke kannte man nicht. Zumal wir ein Pendant in den Altbundesländern hatten mit Koenigke, der sehr wohl bekannt ist, ein großer Discount-Lieferant. Deswegen hatten wir nach der Wende bei einer Bekanntheitsgradmessung gleich Anfang der 19 Jahre den höchsten Bekanntheitsgrad aller Ostfirmen, ja, bekannter wie Rotkäpp im Westen, ja, weil man uns verwechselt hat mit Koenigke. Ne? Aber sukzessive haben wir natürlich immer wieder, also deswegen haben wir auch von dieser Ostalgie nicht viel profitieren können, ja, weil Koenigke kannte man nicht. Aber die Produkte wurden von den Kunden wiedererkannt. Ja. Es stand zwar ein anderer Name drauf, aber man kannte das Frikassee, man kannte die Harzer Wurst.
Und Carnito.
Und Carnito, das war, ich sag mal, das Synonym für das Unternehmen. Und über die Produkte haben, wie gesagt, die Verbraucher uns wiedererkannt. Und dann ging es langsam, Stück für Stück, wieder bergauf. Und heute haben wir, ich sag mal, gerade in den neuen Bundesländern wieder unsere Marktanteile erringen können. Und darauf sind wir alle gemeinsam stolz.
Also ich kenne Carnito, weiß auch, also erinnere mich noch, wie das geschmeckt hat. Haben wir als Kind viel gegessen. Jetzt sagen Sie aber mal, was das ist. Also für die, die es tatsächlich nicht kennen.
Ja, Carnito, das ist, war in den 50er Jahren entwickelt worden. Damals war ja alles Mangelware und es gab damals keine Nudelsoßen, ich sage mal, in der DDR. Und da hatte mein Großvater sich hingesetzt und hat dann getüftelt, damals auch noch mit einem sehr bekannten Koch in der DDR. und haben praktisch das Carlito, das ist übrigens eine Namens, also der Silbe oder der Name Carlito steht für Carnes, das Fleisch im Lateinischen, To von Tomate, da der Name Carnito. Und dann hat man das entwickelt, also da ist natürlich Tomate drin, da ist Rindfleisch drin, da ist, ich sag mal, Olivenöl drin und vor allen Dingen natürlich auch ja, Paprika, ich weiß nicht, wie die Inhalte sind genau, aber jedenfalls ist es ein typisches Nudelgericht, was es mittlerweile aber in 2-3 Varianten gibt. Es gibt mit Klößchen, mit Rindfleisch. Es gab auch mal eine vegetarische Variante, das ist allerdings nicht so gut angekommen damals, wobei man jetzt überlegen muss, vielleicht ist die vegetarische Variante jetzt in der Zeit wieder etwas nachgefragter. Aber damals, vor ungefähr 15 Jahren, da hat man über vegetarische Produkte noch nicht so stark nachgedacht.
Aber was machen Sie mit solchen Trends? Also wie viele denken jetzt in Richtung vegetarische Ernährung oder was mich auch sehr beschäftigt, ist ja so dieses Thema regional ist das neue Bio. Wie gehen Sie mit solchen Trends um, die sich, das ist jetzt mal eine These von mir, ja nicht unbedingt, also das ist so ein gefühlter Trend, ja, wir wollen das alle, aber wenn es dann um das Portemonnaie geht und ich kaufe es dann auch tatsächlich, dann wird es dann schon ein bisschen knapper mit der Zustimmung. Wie nehmen Sie das wahr und wie reagieren Sie da drauf?
Also gut, ja, es gibt verschiedene Trends. Also das ist einmal das Regionale, das ist eigentlich aus meiner Sicht der stärkste Trend derzeit. Also zurück wieder zu regionalen Produkten. Diese werden auch stark nachgefragt. Das ist auch ein sehr großer Vorteil, den wir haben, weil wir haben regionale Marken und wir haben auch in den letzten Jahren eine sehr kontinuierliche Entwicklung gehabt. Klar gucken wir uns auch andere Trends an, die jetzt gerade mit veganen und vegetarischen Produkten glänzen. Da gibt es auch sicherlich auch mittlerweile auch schon gute Artikel. Und es ist auch sicherlich gut, dass es diese Produkte auch gibt. Aber ich glaube, dass es keine unmittelbare Konkurrenz ist zu den Fleischprodukten. Es wird sich die Waage halten. Und ich glaube, dass auch im Biobereich auch ein großer Trend, der jetzt stark zugenommen hat, aber trotzdem alles noch in Relation zu den normalen Artikeln, ich sage mal, doch noch immer den kleineren Anteil hat.
Gut. Ich komme jetzt nochmal zurück, weil mich das damals in Ihrer Erzählung tief bewegt hat, so die Situation, dass Leute zu ihrer Mutter gekommen sind und der jetzt von jetzt auf gleich erklärt haben, dass sie nicht mehr Eigentümerin des Unternehmens ist. Können Sie das nochmal ganz kurz erzählen?
Ja, also sicherlich war die erste Zeit, ich sag mal, nicht einfach für uns als Familie. Und es gab natürlich auch welche so Leute, die, ich sag mal, so hundertprozentig, ich sag mal, und darüber hinaus, ich sag mal, dem DDR-Regime angehangen haben und die sich regelrecht vielleicht auch gefreut haben, dass man also jetzt weg ist, dass man das nicht ist. Aber das betrifft vielleicht alle, die das Unternehmen und meine Mutter und die Familie und die Belegschaft nicht kannten. Also ich glaube, aus der Belegschaft heraus haben alle, wie gesagt, das war ja auch, deswegen durfte ja auch meine Mutter als Unternehmerin dort bleiben und den Betrieb weiterführen. Da gab es das nicht. Aber es gab natürlich klar in der Zeit immer Leute, die also Neider waren und die, ich sage mal, jetzt vielleicht ein bisschen Schadenfreude an den Tag gelegt haben, dass also die Kapitalisten, die es noch in dieser Wirtschaft gab, dass die jetzt enteignet worden sind. Ja. Und wir haben ja gesehen, dass, ich sage mal, die Wirtschaft nach der Verstaatlichung dieser vielen Betriebe also echt ins Trudeln gekommen ist, ja, dass viele Betriebe teilweise entweder aufgegeben haben, es gab ja auch viele, die haben aufgegeben dann, die wurden zwar verstaatlicht, aber dann haben die Unternehmer oder die Eigentümer gesagt, dann mache ich den Betrieb dicht, ja, wurden geschlossen. Ja, das war sicherlich eine harte Zeit, emotional vor allen Dingen.
Das, glaube ich, gibt mir so eine kleine Erinnerung an meine eigene Familiengeschichte, von der ich allerdings erst viel später erfahren habe durch einen Zufall. Das wurde bei uns in der Familie nicht erzählt. Mein Opa ist Schmiedemeister gewesen und hatte eben, das wurde allerdings oft erzählt, mit wie viel Lehrjungs da gearbeitet wurde und Gesellen und für wie viel Mäuler die Oma da jeden Mittag gekocht hat. Was nie erzählt wurde, ist die Tatsache, warum ich meinen Opa nicht kennengelernt habe. Das ist nämlich so. Ich kenne die verlassene Schmiede, in der ich auch als Kind gespielt habe. Aber das war halt auch so diese Zeit, wo quasi diese Verstaatlichung gelaufen ist. Und da muss es eine Steuer gegeben haben, die Unternehmen in relativ kurzer Zeit überraschend aufbringen mussten, quasi um so ein bisschen zu lenken. Naja, gebt auf und lasst euch verstaatlichen. Das wollte der Opa nicht. Er hat also hat versucht, dieses Geld zusammenzubekommen, das aber in der Zeit nicht geschafft und hat sich erhängt, weil er das einfach nicht hinbekommen hat. Also da gibt es also bis in solche ganz tragischen Geschichten, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. wird auch schnell vergessen dann, wenn man so drüber gebügelt wird über diese Geschichten, also die DDR-Geschichte, will ich mal sagen. Aber ich würde jetzt gerne mal auf die Zeit zu sprechen kommen mit Ihnen nach der Wende. Dann haben Sie ja, wie ging denn das, also so zur Wendezeit, haben Sie ja schon mit dem Gedanken gespielt, übernehmen wir wieder die Firma oder wie ging das?
Also muss vielleicht vorausschicken, kurz bevor mein Großvater starb, ich war damals 15. Meine Mutter war schon im Unternehmen, weil mein Großvater schon krank war. Und der hatte mich dann zur Seite genommen, weil sein eigentlicher Sohn Günther, der ist in den 50er Jahren nach Amerika ausgesiedelt und hat auch keine Anstalten, wieder zurückzukommen. Der hat da seinen Weg gefunden. Und mein Großvater hat immer so Zweifel gehabt, ob meine Mutter das denn schafft alleine, wenn er dann nicht mehr da ist. Und es braucht ja dann eine Unterstützung. Und er hatte mich dann gefragt, Eckert, machst du das? Ja, wirst du hier in das Unternehmen einsteigen, hilfst du deiner Mutter? Und das habe ich ihm versprochen. Und dann habe ich das eigentlich wieder, dieses Versprechen, mehr oder weniger vergessen, weil wir sind dann verstaatlicht worden. Und habe gesagt, naja, mein Gott, ich war dann, hatte Abitur gemacht und was studierst du jetzt? Ja, ich wollte Lebensmitteltechnologie studieren, hatte mich auch eingeschrieben in Berlin in der Humboldt für Fleisch. Aber dann während des Studiums, schon zu Beginn, bin ich dann in eine andere Fachrichtung versetzt worden. Das heißt, man hat mich einfach nur eingeteilt in die Zuckerabteilung.
Ja, das war ja so.
Aber da habe ich gesagt, naja, ich könnte mich jetzt wieder in Fleisch umschreiben lassen. Aber wenn du dann fertig bist, dann müsstest du ja unter deiner Mutter arbeiten in einem volkseigenen Betrieb. Und dann hatte ich gesagt, nee, also hast eigentlich auch keine Lust. Und ob du nun in einer Zuckerfabrik arbeitest oder einem Fleischwarenbetrieb, das war mir dann auch egal. Ja, also ich hatte eigentlich nur Interesse, ich sei mal als eigenständiger Unternehmer, ich sei mal meinem Großvater folgend, ich sei mal den Betrieb zu übernehmen, aber nicht als staatlicher Angestellter. So, na jedenfalls, und ja, 1990 kam die Wende sehr, sehr schnell. Ich war damals Betriebsleiter einer großen Zuckerfabrik. Mitten in der Kampagne kam mir also nicht recht. Ich hatte mir gedacht, wenn meine Kollegen abends ja nicht zurückkommen, ich sage mal aus West-Berlin, was machst du denn in der Zuckerfabrik? Die Kampagne läuft, ne? Da hatte ich große Sorgen. Aber wir hatten damals schon 1989 im November, Dezember in der Familie schon, weil es war klar, die Mauer war gefallen, es wird sich etwas bewegen und es wird wieder möglich sein, den Altbetrieb zu bekommen. Und da haben wir im Familienrat beschlossen, wir machen das, wir stellen den Antrag. Und haben dann schon im Dezember 89 beim Finanzministerium den Antrag gestellt auf Reprivatisierung des Unternehmens. Und wir haben das dann auch geschafft, zum 1. Juli 1990 das Unternehmen zu übernehmen. Haben uns in dem halben Jahr gut vorbereitet, haben mit Lieferanten aus den alten Bundesländern Kontakt aufgenommen, wegen Dosen, wegen Gläsern, wegen neuen Etiketten. Haben das alles schon vorbereitet und wirklich zum 1. Sowjetunion waren wir fertig für die Marktwirtschaft, haben dann in Halle, habe den Vertrag unterschrieben, haben den Betrieb für 1 Euro zurückgekauft. Allerdings auch mit allen Altlasten, wie sich dann hinterher vorausstellte. Und haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, jetzt geht's los. Ne? Jetzt beginnt die neue Zeitrechnung, jetzt sind wir unsere eigenen Herren und haben auch die gesamte Belegschaft mitgenommen. Das heißt, alle, wir waren damals 136 Leute, haben wir praktisch übernommen. Und dann ging das los. Das ging auch die ersten Wochen, waren wir auch voller Tatendrang. Und dann war es aber so, dass dann schon in der zweiten Jahreshälfte 1990 der Konsum, die WTBs, die HOs, die gingen alle reihenweise, das waren ja unsere Kunden damals, die gingen alle reihenweise in kaputt, wurden aufgelöst, verstaatlicht, nicht verstaatlicht, also wurden aufgelöst. Ja, und wir hatten auf einmal keine Kunden mehr. Ja, am Anfang, so in den ersten Monaten, hat der Handel damals gesagt, toll, die Produkte, die er hier gemacht hat, die hatten wir dann entsprechend neu ausgestattet, alles prima und haben das auch LKW-weise verkauft. Ging alles gut, aber wie gesagt, wenn die Kunden dann weg sind, war es schwierig. Dann kam das Klinkeputzen bei den Handelsketten, die dann sukzessive in die neuen Bundesländer mit ihren Zeltstätten rüberkamen. Aber die brachten natürlich ihre Lieferanten mit. Und es war auch am Anfang ja so, man wusste ja, man konnte ja nur mit Persil waschen. Spee geht nicht. Ja, und man hat regelrecht teilweise auch Ostprodukte gemieden, weil man hat lange genug dieses Produkt Klar, gehabt. Ja. Man will jetzt, ich sag mal, auf uns bezogen, vielleicht mehr jetzt Miracoli essen oder Nudelab oder was es damals gab. Ja, und das war eine sehr harte Zeit. Wir mussten dann auch den Betrieb neu strukturieren, mussten Mitarbeiter entlassen. Und das war also, ich sag mal, die schwerste Zeit, die wir damals durchgemacht haben. Die Jahre bis 93, dann sukzessive ging es bergauf, aber die ersten 3 Jahre war schon hart, sehr hart.
Was passiert denn da in so einer Familie? Also das ist mir, die Idee ist mir vorhin schon gekommen, als Sie gesagt haben, wir haben Familienrat gehalten. Also als Sie die, ob Sie die Firma wieder übernehmen, wie stelle ich mir das vor?
Das war relativ einfach. Ich sehe das noch genau vor mir. Wir saßen alle, ich habe noch 3 Geschwister, mein Bruder, meine beiden Schwestern. Meine eine Schwester war kurz vorher in die Altbundesländer übergesiedelt. Meine andere Schwester war Lehrerin mit Leib und Seele. Die hatte eigentlich von den Voraussetzungen mehr Probleme, ich sag mal, dort mit einzusteigen. Und mein Bruder, der war in Berlin bei der GASAG, hatte da auch einen sehr guten Posten. Meine Schwägerin war eine Zahnärztin in Berlin. Sagte, Mensch, in Ballenstein, es gibt schon 4 Zahnärzte, da kriege ich keine Praxis hin. Also wir bleiben in Berlin, da blieb ich nur übrig. Ich hätte zwar gerne mit meinem Bruder das zusammen gemacht, aber gut. Und dann bin ich dann hin, meine Mutter war ja auch im Geschäft drin. Und dann haben wir also angefangen, ich sage mal wirklich, ich habe angefangen erstmal vor allen Dingen die technischen Dinge da in Ordnung zu bringen. Da waren viele Sachen, was unbedingt gemacht werden musste. Und ja, und dann haben wir die Kunden verloren. Dann bin ich in den Vertrieb gewechselt, habe dann also angefangen Klinken zu putzen und habe dort versucht, ich sage mal, wieder Umsätze zu schaffen und zu generieren. Dann war die Suche nach einer Hausbank ganz schwierig, ja, weil unsere Hausbanken haben dann mehr oder weniger alle sich zurückgezogen, hatten dann auch Probleme, überhaupt finanzielle Probleme, weil durch die Verluste, die wir in den ersten Monaten eingefahren haben, und als die Bank das mitbekommen habe, dann haben die, ich sag mal, unser Limit, also beziehungsweise haben uns den Kredit gekündigt und dann hieß es dann, also circa 1 Million kurzfristig an liquiden Mitteln aufzubringen, um die Bank abzulösen und da bin ich dann auch bei den Banken Klinken geputzt, habe dann bei der Sparkasse Erhöhe gefunden. Davor haben wir über die, ich glaube, es war die Bürgschaftsbank, haben wir dann meine Mutter und ich jeweils für 500.000 privaten Kredit aufgenommen, was wir dann eingelegt haben, haben Sanierungskonzept gemacht und ja, dann haben wir angefangen, ich sag mal, weil wir das schon immer wollten. Der Standort in Berlin, in Ballenstedt im Ortskern war natürlich für eine Produktionsstätte absolut hinderlich und haben dann angefangen, uns damit zu beschäftigen, ich sag mal, einen Neubau auf die grüne Wiese zu stellen. Und wir haben dank eines guten Anwaltes, ich sag mal, mit der Treuhand nochmal neu verhandelt. Das heißt, wir haben unseren Vertrag, den wir damals gemacht haben, 1990, den haben wir nochmal praktisch aufgelöst und haben praktisch nochmal neu mit der Treuhand verhandelt, weil damals nach dem Vermögensgesetz es Möglichkeiten gab, dass die Unternehmen, ich sage mal, eine gewisse Entschädigung erhalten haben für die Verstaatlichung damals. Okay. Mhm. Ja, weil wir haben den Betrieb damals dem Staat übergeben in einem, wenn man so will, besseren Zustand, als wir ihn zurückbekommen haben. Und da haben wir, ich sage mal, mit der Treuhand einen bestimmten Betrag noch aushandeln können. Der war dann das Startkapital für den Neubau und dann haben wir neu gebaut, 95, und dann, wie gesagt, sukzessive jedes Jahr mit harter täglicher Arbeit mit den Mitarbeitern zusammen, die alle zu uns gehalten haben, die Erfolgsgeschichte dann fortgeschrieben.
Klingt gut, aber ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele schlaflose Nächte dazwischen lagen in der Zeit und ich habe gar keine Vorstellung so richtig davon, was das auch mit einer Familie macht. Also wenn es so hart auf hart kommt. Also es kann ja auch mal eine falsche Entscheidung sein. Ne? Und gibt es mit Sicherheit doch Momente, wo der eine so, der andere so denkt? Oder war immer Opas Wunsch, die Familie, das Familienunternehmen weiterzuführen, war das immer die Klammer? Also
das war sicherlich, das ist auch ganz wichtig über alle Generationen. Ich sage, das Unternehmen stand immer im Vordergrund. Das Private hat immer hinten anzustehen. Ja, und wir haben auch alle Entscheidungen in der Familie immer gemeinsam getroffen. Ja, und für alle war klar, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann geht es uns auch gut. Ja, und wir haben alles dem Unternehmen untergeordnet. Und das hat natürlich auch sicherlich Konsequenzen. Das fängt an, ich sage mal, dass ich sicherlich als Vater nicht die Zeit für meine Kinder hatte, die vielleicht andere Väter hatten. Ja, ich war sehr viel unterwegs, habe sehr viel gearbeitet. Auch innerhalb der Ehe bleibt das natürlich auch nicht aus. Ich sage mal, dass mein Freund, der hat dann auch im Unternehmen gearbeitet, dass dann das letzte Gespräch abends im Bett auch, ich sage mal, sich um den Betrieb gedreht hat. Ja. Ja, und gerade wenn man Probleme hat, die hat man natürlich mit nach Hause genommen. Die belasten natürlich auch in gewisser Weise natürlich ein normales Leben. Aber wir haben uns, denke ich, da gut zusammengerauft. Und ich bin auch meiner Frau sehr dankbar, dass sie diesen Weg so in dieser Form mitgegangen ist. Also ich glaube, das hätte nicht jede Frau gemacht.
Hm. Kann ich mir denken. Also Sie sind ja auch in diesem schon zitierten Volksstimme-Artikel, da ist ja ein so ein Satz, in der Familie gab es immer nur ein Thema und das war der Betrieb. Das haben Sie, glaube ich, jetzt nochmal sehr anschaulich geschildert.
Ja.
Jetzt verlassen wir mal die schwierigen Zeiten oder die Gedanken an die schwierigen Momente. Warum sind Sie gern Unternehmer? Da muss es doch mit Sicherheit, da überwiegt doch, denke ich mir, da überwiegt doch die Freude am Gestalten. Oder warum sind Sie gerne Unternehmer?
Das ist sicher. Es gibt unterschiedliche Motivationen sicherlich eines Unternehmens. Und für mich bezogen, ich denke mal, also in der schwierigen Zeit war es sicherlich vor allen Dingen das Unternehmen weiterzuführen, weil mir ging es nicht um meine Person. Also ich wäre immer irgendwie wieder auf die Füße gefallen, das wäre kein Problem. Und mir ging es um die Geschichte, die Historie des Unternehmens und das, was in der Zeit davor durch meine Mutter, durch meine Großeltern, Urgroßeltern geleistet wurde. Das konnte nicht einfach aufgegeben werden. Und natürlich auch um die Mitarbeiter. Ja, also für mich ist das Wertvollste, was ein Unternehmen hat, sind die Mitarbeiter. Und dafür setzt man sich ein. Und ich glaube, das kriege ich auch heute so ein bisschen wieder zurück, wenn ich durch den Betrieb gehe. Die Fürsprache, die man da erfährt, das ist schon, oder wenn ich an meine Geburtstage denke, was die Leute sich alles einfallen lassen, ich sage ihren Chef zu gratulieren, oder das ist schon sehr bewegend. Dann, ne?
Das finde ich klasse, finde ich wirklich schön. So. Ja. Also das ist das, was mich an dieser Geschichte mit ihrer Mutter, dass sie den Betrieb übernehmen konnte, ist ein besseres Dankeschön von Mitarbeitern an ihren Leiter, ne? Leiterin, kann es doch gar nicht geben, dann, wenn Sie es jetzt auch noch so schildern, dass Ihre Mitarbeiter heute auch immer noch so das widerspiegeln, dann haben Sie als Unternehmer, haben Sie ja erkannt, dass Ihr wichtigstes Kapital quasi die Menschen sind, die für das Unternehmen arbeiten, die ja nicht nur ihre vereinbarte Arbeitszeit da sind und ihre Leistung erbringen, sondern natürlich ja auch mit dem, was Sie über die Firma erzählen, mit dem, wie sie mit ihren Familien und Bekannten auch erzählen, sicherlich auch so oder so machen können, ne? Dass dann der Leumund leidet oder man hört ja so ganz viel, habe ich auch im eigenen Bekanntenkreis, die dann so im Angestelltenverhältnis sind und das ist ja so ein kleines bisschen, so Tradition geworden, auf den doofen Chef zu schimpfen. Also das ist ja das so ein bisschen Dampf ablassen, wenn der Arbeitstag schwierig auch war. Das dann hinzukriegen, sagen wir mal, dass man auch wertschätzt, was auf dessen Schultern, deren Schultern liegt.
Die Wertschätzung der Mitarbeiter, das ist immer ein Thema, jeden Tag.
Ja. Das werden Sie ja andersrum machen, also dass Sie Ihren Mitarbeitern das spiegeln. Und da komme ich jetzt mal zu dem Thema, was ja auch, wir haben überall Arbeitskräftemangel, sage ich mal, ne? Und müssen uns da sicherlich auch einiges einfallen lassen, wie wir dem begegnen. Da geht's an den Schulen los. Was wird denn so für ein Bild erzählt, auch eines Unternehmers? Das heißt auch das Thema, werden denn junge Leute motiviert, auch selbst die Geschicke in die Hand zu nehmen, selbst Unternehmer zu werden? Da hätte ich gerne mal Ihre Sichtweise drauf gehört. Und auch dann, wie gewinnen Sie Auszubildende? Wie locken Sie, wie halten Sie Ihre Mitarbeiter?
Ja, also wie gesagt, Personal ist das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Und man weiß, Personal ist nur eine gewisse Zeit ihres Lebens im Unternehmen. Irgendwann scheiden sie aus, du brauchst neue Mitarbeiter. Wir brauchen vor allen Dingen auch junge Mitarbeiter. Wir merken natürlich alle in den Firmen, dass der Altersdurchschnitt immer weiter wächst. Ja, und da muss man gegensteuern. Das ist also nicht einfach, ich denke mal, für alle. Wir versuchen, ich sage mal, an allen möglichen Stellschrauben. Also es fängt an beim Betriebsklima, dass man erstmal keine Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ja, weil es ihnen nicht gefällt. Das ist schon mal wichtig. Also nicht nur neue Mitarbeiter rein, sondern man muss sich erstmal um die kümmern, die man hat. So, das Zweite ist, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Da helfen mir teilweise auch die Mitarbeiter selber dazu, weil jeder hat einen Freund, ist ein Bekanntenkreis.
Okay.
Wir werben das sogar, wenn da einer erfolgreich was wirbt, dann revanchieren wir uns auch als Unternehmen. Und das Beste, ich sage mal, Positivum, was man, ist das Betriebsklima. Wenn die Leute sich wohlfühlen, dann sprechen sie auch in der Familie, in der Verwandtschaft drüber. Und die kennen wieder welche. Und so schließt sich der Kreis. Und so bekommen wir immer ab und zu noch mal Angebote, also Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, die aber von uns gehört haben, von den Arbeitsbedingungen, wie wir auf dem Markt draußen auftreten, die das interessant finden und die sich bewerben bei uns dann. Also da sind wir gar nicht mal so unerfolgreich. Was Lehrlinge selbst anbetrifft, schwieriges Umfeld. Wir bilden Fleischer aus, wir bilden Fachkraft für Lebensmitteltechnik aus und Bürokaufleute. Bürokaufleute ist nicht so das Problem, glaube ich. Das ist für die eine oder andere, gerade für die Damen, ein relativ attraktiver Beruf. Aber schon bei Fleischer ganz schwierig. Also den letzten Fleischer, den wir ausgebildet haben, das war vom Betriebsleiter der Sohn. Und das ist schon wieder 8 Jahre her. Also für die Beruf Fleischer ist es ganz schwierig, dort jemanden zu finden und zu begeistern, wo es eigentlich ein sehr schöner Beruf ist. Was mehr zum Tragen kommt, ist diese neue Fachrichtung, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, ein relativ neuer Beruf, der generell so als Beruf für die Ernährungswirtschaft. Ja, man kann diesen Beruf erlernen, sowohl im Getränkebereich, im Backwarenbereich, im Fleischbereich, im Molkereibereich. Das sind alles Fachkraft für Lebensmitteltechnik, nur halt, dass die Technik in der Brauerei etwas anders ist als bei uns oder in einem Molkereibetrieb. Ne? Aber viele technische Dinge sind gleich, man arbeitet mit Lebensmitteln. So, na jedenfalls, und da haben wir eigentlich, dass wir jedes Jahr eigentlich einen Lehrling oder zwei bekommen. Ja, also das funktioniert, auch wenn, ich sage mal, die Qualität der Lehrlinge heute, also man muss sich schon sehr bemühen, nicht nur, dass man sie einerseits kriegt, sondern dass man es auch durch die Prüfung bekommt. Also man muss sehr viel Input geben, weil wirklich, das ist wieder eine Frage, ich sage mal, auch unseres Bildungssystems und auch teilweise der Bereitschaft, ich sage mal, etwas zu tun für sich, ja, zu lernen, dass wir hier also das Problem haben, also wir haben jetzt gerade wieder zwei Lehrlinge, wo wir uns sehr bemühen, dass sie, ich sag mal, auch ihren Abschluss bekommen.
Das heißt also, die kommen mit Defiziten, ja, welcher Art?
Also unterschiedlich. Also das ist einmal schulisch, ja, das ist, das merken wir auch, das versuchen wir auch ein bisschen auszugleichen. Und dann auch, ja, eigentlich mehr schulische Art. Ja, ich meine, ansonsten, gut, jeder hat einen anderen Einstellung und ist anders von seinem Charakter her. Ja, da haben wir, wie gesagt, auch schon welche gehabt, wo wir sehr positiv überrascht waren, die sich dann innerhalb der Lehrzeit so entwickelt haben, dass wir gesagt haben, also den lassen wir wieder nicht laufen, also der bleibt bei uns. Ja, der hat sich, wo ich am Anfang gedacht habe, ob der das dann mal schafft. Also es gibt auch positive Beispiele.
Was hätten Sie so für eine Empfehlung an die Schulausbildung oder vielleicht eben auch Berufslenkung? Wie bereitet man junge Leute da besser vor aufs Berufsleben?
Ja gut, in erster Linie, ich meine, es bestehen ja alle Möglichkeiten. Wenn jemand Interesse für etwas hat, also ob er sich über das Internet oder er geht einfach mal dorthin, wo er Interesse hat, zu dem Betrieb oder zu der Einrichtung und fragt einfach mal nach. Wir machen jetzt auch, also Art Tag der offenen Tür, wir machen, ich sag mal, Praktikas, auch bezahlte Praktikas, wenn jemand Interesse hat, mal bei uns zu arbeiten, weil er in Erwägung zieht, eventuell hier einen Beruf zu lernen. Die können dann bei uns arbeiten, mal 3-4 Wochen, je nachdem, sich erstens ein bisschen Geld zu verdienen und natürlich dann auch mal zu sehen, was machen wir denn eigentlich? Weil die Vorstellungskraft der Jugendlichen ist oftmals sehr bescheiden, wenn es darum geht, erzähl mal, was macht so ein Betrieb?
Ja,
das könnte sich gar nicht vorstellen.
Ja, also den Eindruck habe ich eben auch, dass sie so richtig aus einer Theoriewolke rausfallen und dann beziehungsweise, also das sind ja nicht mal die dann bei ihnen, zu ihnen kommen und dann sagen, ist ja doch ganz anders, sondern wie viele schieben es denn weg, weil sie überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, was, oder also wenn sie schon keine Vorstellung davon haben, passt das jetzt irgendwie zu mir, gar nicht abwägen können. Also habe ich da Talent, würde mir das Spaß machen? Ich hänge ja immer noch der dem Optimismus an, dass das Arbeit eben auch Spaß macht. Ne? Also ich lese da gerade ein Buch dazu, das macht so eine Gegenthese auf, aber ich habe das Glück gehabt, dass meine mir bislang immer Spaß gemacht hat. Und das ist auch so jeden Tag, egal wie lang der ist, für mich so dieses Wohlgefühl. Also dieses, ich mache das, was mir liegt. Und das finde ich halt eine sehr schöne Sache. Und da wünschte ich mir, dass wir mehr so das hinkriegen, rauszukitzeln aus jungen Menschen. Würde dir das denn Freude machen? Wo kann man sich an welchen Stellen entwickeln da? Oder da haben Sie da Ideen, wie man da noch besser irgendwie an die jungen Leute rankommen kann?
Na gut, wir machen jetzt also in meinem Thüringer Betrieb, den ich habe, da drehen wir jetzt so kleine Filmchen. Da haben wir auch eine Agentur, die uns da ein bisschen mit unterstützt. Sind da in den sozialen Medien relativ aktuell, immer mit entsprechenden Beiträgen. Das fruchtet auch, ist natürlich ein Prozess, der dauert lange. Also man kann das nicht machen und morgen habe ich Erfolg. Also das ist ein relativ langer Prozess. Also wir versuchen da schon, ich sag mal, an die Jugendliche heranzukommen. Wir haben auch, was die Schulen anbetrifft, zumindest was bei uns regional ist, für Lehrlinge, die wissen auch, dass wir ausbilden, stellen auch hier entsprechende Visa-Praktikumsplätze zur Verfügung. Ja, wollen auch versuchen, dass jemand, der Abitur gemacht hat, vielleicht nicht gleich zur Uni geht, sagt, ich lerne einen Beruf. Man kann dann im dualen Bereich, ich sag mal, berufsbegleitend sich zu qualifizieren, seinen Bachelor machen, seinen Techniker machen, ja, also kann praktisch gleich Geld verdienen und wird dann über eine entsprechende Delegation, ich sag mal, macht parallel sein Studium. Also es gibt heute so viele Möglichkeiten für die Jugendlichen. Ja, und
die müssen es nur wissen.
Die müssen es nur wissen und die müssen auch, aber ich sage mal nochmal, aber das ist ja das Problem, was viele Jugendliche haben, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie wollen. Ja, wenn manche Vorstellungsgespräche, ich frage dann, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ich meine, bis zur Rente ist noch ein bisschen weit. Wie soll denn die Zeit dazwischen genutzt werden? Was wollt ihr für eine Spur hinterlassen? Ja, und da sind sie, also dass ich diese Frage stelle, das ist total neu für die, weil da haben sich noch gar keine Gedanken gemacht.
Das finde ich jetzt mega interessant, diese Frage, was wollt ihr denn für eine Spur hinterlassen?
Ja.
Das ist, denke ich mal, für einen Unternehmer, beziehungsweise vor allem, denke ich, auch für Familienunternehmen schon ein Thema, oder? Da redet man doch mal drüber.
Ja, aber leider anscheinend zu wenig, gerade bei Jugendlichen, die denken vielleicht an morgen, an übermorgen noch
was. Nee, ich meine jetzt Sie. Also ich meine, ich spreche jetzt Sie an als Unternehmer beziehungsweise also Familienunternehmen. Sie haben das doch oft, sonst würden Sie ja die Frage nicht stellen.
Ja, selbstverständlich. Jeder muss ja auch in seinem Leben sich Ziele setzen und Ziele haben. Und ich finde, wenn man keine Ziele hat und nur in den Tag reinlebt, ich sage mal, dann ist das halb vergeudetes Leben. Ja, und da versuche ich die jungen Leute auch mal dran zu erinnern, ich sag mal, dass sie sich darüber wirklich mal Gedanken machen können, damit sie dann auch, ich sag mal, Entscheidungen treffen in ihrem Leben, dass sie auf den richtigen Weg bringen. Ja, mache ich das? Lerne ich diesen Beruf? Oder mache ich da eine andere Ausbildung? Ja, aber wichtig, erstmal sich Gedanken machen über seine Zukunft, sowohl im privaten Bereich, ja, einerseits Freizeitbereich, Hobbys und solche Sachen, aber auch im beruflichen Leben. Wo will ich da mal hin? Was will ich mal erreichen? Will ich meine leitende Funktion haben? Wo habe ich, ich sag mal, wie Sie sagen, welche Arbeit macht mir Freude? Was will ich denn mal machen? Ja? Und das ist oftmals bei vielen Jugendlichen, ich sag mal, so kümmerlich entwickelt, also dass ich da immer nur staune. Ja.
Kann ich mir denken, wie oft machen Sie sowas? Also auch so im Familienkreis, dass Sie mal sagen, jetzt stellen wir uns mal, gehen wir mal einen Schritt hinter uns, nehmen wir uns mal einen ruhigen Moment und gucken mal, passt das noch alles zu unseren Werten hier? Wie, machen Sie das? Gibt es da so Momente, wo Sie das nochmal so neu ausloten?
Ja gut, ich sag mal, eigentlich ist das Tagesarbeit, Tagesgeschäft, dass man natürlich immer, oder neben dem Tagesgeschäft, dann natürlich sich immer auch diese Entscheidungen, die dann in Zukunft kommen werden. Also wir haben jetzt dem Betrieb hier, den wir ja in Thüringen haben, jetzt auch die Möglichkeit, ich sage mal, weitere Kooperationen einzugehen. Also wie entwickelt sich gerade ein mittelständisches Unternehmen unter den heutigen Marktbedingungen? Ja, und da gibt es schon viele Chancen, keineswegs. Und da muss man diese Chancen, muss man sich natürlich, ich sage mal, ein bisschen zurechtlegen. Wie will ich die umsetzen, die es da gibt? Ja, und wie gehe ich auch mit Risiken um? Wie kann ich diese entsprechend vermeiden, dass ich immer, ich sage mal, auf meinem Weg weiterhin erfolgreich bin. Ja, denn das ist immer zwingend. Wir müssen, ich sage mal, erfolgreich sein wir müssen auch in gewisser Weise Geld verdienen, damit wir weiter investieren können und uns entwickeln können. Ja, und das ist eigentlich jeden Tag ein Tagesgeschäft.
Das ist ja auch so ein bisschen eine Sache, die uns in der politischen Debatte immer wieder begegnet, dass man Unternehmertum, die wollen ja Profit machen. Ja, also das ist dann so, immer dieser Kampfbegriff, diese Negativbesetze, nein, die wollen einen Umsatz machen, weil sie was geschaffen ist, erhalten wollen und müssen und ihre Mitarbeiter gut bezahlen und die halten müssen und eine Wertschöpfung machen. Also das treibt mich auch immer sehr um, dass das so negativ besetzt ist. Ja, Geld verdienen, das ist der Plan eines Unternehmens, aber das ist eben nicht mit Profit gleichzusetzen. Mhm. Gibt auch so eine, gerade aktuell so ein Zitat einer linken Politikerin, will ich sie mal konfrontieren damit. Die hat also kürzlich in Social Media sich so ungefähr geäußert, in Deutschland heißen sie liebevoll Familienunternehmen und woanders sind es Oligarchen. Da fällt mir nichts mehr ein dazu. Also das ist so eine Missbilligung, ich kann da gar nichts dazu sagen, aber so ein Gedankengut ist unterwegs. Ne? Das ist eigentlich schockierend. Ne? So weg von diesem Verständnis, was denn in Familienunternehmen im Prinzip auch leistet für unseren Wohlstand, mittelständische Unternehmen für unseren Wohlstand leisten. Das kommt mir in vielen politischen Debatten also tatsächlich zu kurz. Und da
mal der Mittelstand, in den letzten Jahren, immer mehr Probleme hat, beziehungsweise auch teilweise, nicht mehr der Mittelstand ist, den es vielleicht vor 30, 40 Jahren gab, der, aus Deutschland das gemacht hat, was es heute darstellt. Ja. Und die Anforderungen an den Mittelstand heute teilweise sehr extrem sind, ja, was die Anforderungen anbetrifft. Und da müssen wir eben aufpassen und da muss auch die Politik aufpassen, dass dieses Zugpferd Mittelstand in Deutschland, ne, dass da wirklich alles getan wird, um diesen Mittelstand weiter zu entwickeln, zu erhalten. Denn ich gebe auch zu bedenken, wir können nicht nur mit Großunternehmen, die wir sicherlich auch brauchen, ja, wenn es jetzt gerade um Ansiedlung geht. Ja. Aber wenn ich sehe manchmal, in welchen Größenordnungen hier diese Großunternehmen, unterstützt werden von Politik, und auf der anderen Seite, wie der Mittelstand teilweise drangsaliert wird. Also dann stelle ich mir auch manchmal die Frage, ob man hier, die Prämissen nicht etwas falsch setzt.
Sehe ich ähnlich. Natürlich freuen wir uns über Großansiedlungen, die ja dann auch eine gewisse Strahlkraft auch für unser Land haben. Aber wir dürfen definitiv nicht die vielen, vielen Mittelständler vergessen, die eben in ihrer, also die eben resilienter sind, ne? Wenn so eine auf eine Richtung ausgerichteter Großbetrieb wegbricht aus irgendeinem Grund, das reißt ein richtiges Loch, während die kleinteiligen Mittelstandsbetriebe dann insgesamt da irgendwie besser durch Krisen kommen. Und Krisen haben wir ja nun 3 Jahre lang mittlerweile sehr, sehr intensiv erlebt. Da würde mich auch mal interessieren, Krisenmanagement. Wie gehen Sie das an? Also für sich selber, Sie müssen ja da eine Analyse machen, die man nur machen kann, wenn man auch Dinge abschätzen kann. In den letzten 3 Jahren waren ja auch viele Tage und Wochen dabei, wo man nichts abschätzen konnte. Also da nehme ich auch die Politik mal so ein bisschen ein Stück an der Kandare. Also Sie sind darauf angewiesen, dass Sie verlässliche Bedingungen haben, also Bedingungen, die Sie abschätzen können. Ne? Und das ist, glaube ich, mal unsere Aufgabe, Ihnen diese Bedingungen zu schaffen. Aber wie sind Sie denn umgegangen mit Sachen, die plötzlich unvorstellbar waren? Lieferketten weg, Energiepreise extrem hoch, von Corona will ich jetzt gar nicht reden.
Ja, klammern wir mal Corona aus, dass da nicht alles optimal gelaufen ist. Da sind wir uns, denke ich, einig, dass das bei vielen Unternehmen natürlich durch die Ausfälle und durch die Mehrbelastung, die man dadurch hatte, durch die Tests und durch die Zeiten, die also dann die Unternehmen, die Mitarbeiter zu Hause bleiben mussten, das war schon nicht ganz einfach. Ansonsten klar, was Energiekrise ist, wir sind energieintensives Unternehmen, wir haben zum Glück, was die Gas Verträge anbetrifft, noch einen Vertrag gehabt bis Ende 2023. Das heißt, wir haben unter unserer Lieferant immer noch auch zu den entsprechenden Vertragsbedingungen uns Gas liefert. Deswegen haben wir da etwas Ruhe an dieser Front. Aber bei Strom, da hatten wir nur bis Ende 2022 den Vertrag. Mhm. Da haben wir jetzt die höheren Preise. Wir sind auf den Spotmarkt gegangen. Zum Glück haben sich die Energiepreise wieder etwas normalisiert, sodass sie nicht mehr so extrem wirken, wie das noch vor einem halben, dreiviertel Jahr vermutet wurde. Mhm. Weil da hatten wir wirklich Angst, dass sich da unsere Energiepreise verdrei, vervier, verfünffachen. Jetzt haben sie sich mehr oder weniger nur veranderthalbfacht. Und das ist irgendwie stemmbar. Was ansonsten ist, Krisenmanagement. Also für uns ist es wichtig, wir sind als Mittelständler relativ breit aufgestellt. Wir haben viele Standbeine. Wir haben festgestellt, wir für uns als regionales Unternehmen mit entsprechender Ausstrahlung, also wir sind nicht so regional, dass man sagt, also wir sind nur wirklich, was ich, Sachsen-Anhalt bezogen oder Thüringen, sondern wir strahlen schon ein Stückchen weiter aus, haben aber von Anfang an immer versucht, ich sage mal, uns breit aufzustellen. Also wir machen sehr viel. Ich war von Hause aus schon immer Netzwerker, ich kenne viel, mich kennen viel und wir arbeiten viel mit anderen Unternehmen zusammen im B2B-Bereich. Wir machen neben unseren Produkten auch, produzieren wir für andere, wie auch andere für mich produzieren. Also wir versuchen hier, wie gesagt, diese Standbeine auszubauen, um damit, ich sage mal, nicht so abhängig zu werden von unserem größten Kunden im Lebensmitteleinzelhandel. Und da sind wir mittlerweile ganz gut gefahren. Ja, wenn das eine mal wegfällt, dann läuft das andere. Und deswegen ist das für uns die beste Krisenprävention, ich sage mal, dass wir uns hier breit am Markt aufstellen und nicht, ich sage mal, so eine Lean-Produktion haben, die dann doch, wenn es dann mal wegfallen sollte oder die Bedingungen sich ändern, dann doch das Unternehmen in Schwierigkeiten bringen würde.
Sie haben aber bestimmt trotzdem noch so einen Wunsch an die Politik.
Ja, wer hat das nicht? Ja. Also was mich jetzt besonders momentan stört, das ist wirklich die Bürokratie. Wir sind gerade dabei, wir haben einen Bauantrag gestellt, wir wollen investieren in Thüringen, wie auch hier. Und was ich da erleben muss an Aufwand, das ist schon enorm. Also wenn es da Verbesserungen und Erleichterungen gäbe für den Mittelstand, dann wäre uns da sehr geholfen. Ich habe auch positive Entwicklungen. Ich habe also auch bei einem kleineren Bauantrag für eine PV-Anlage, was sonst, ich sage mal, bestimmt 2 Jahre gedauert hätte, das habe ich innerhalb von 4 Wochen hingekriegt. Also da habe ich wieder den Glauben, ich sage mal, an die Verwaltung wieder zurückgewonnen. Ja, also auch so solche Lichtblicke und Highlights gibt es. Ja. Aber ansonsten ist natürlich die, und das ist nicht mal nur die Vereinfachung und Entbürokratisierung, was die deutsche Gesetzgebung anbetrifft, sondern auch von Europa, also was uns auch seitens der EU an Auflagen entgegenstimmt, gerade jetzt auch mit unserem neuen Landwirtschaftsminister, ist nicht ganz einfach, wo wir als Fleischwirtschaft tätig sind. Da werden mir doch die ein oder anderen Erleichterungen doch willkommen.
Also ich hege ja da große Hoffnung. Es gibt ja jetzt tatsächlich die Initiative, an diesen Bürokratieabbau ranzugehen. 70 Verbände haben da ja ganz, ganz viele Vorschläge schon gemacht. Und unter Regie des Bundesjustizministeriums soll da jetzt ja tatsächlich rangegangen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das sicher nicht ganz einfach wird. Die Bretter sind dick, aber Bürokratie hat ja eine so eine Dimension eingenommen, dass die ja tatsächlich unsere Wirtschaft fast erwürgt. Also auch viele, viele Motivationen verloren gehen. Ja, weil man sagt.
Kann man manchmal verzweifeln.
Genau, kann man verzweifeln. Es ist sicherlich auch oft der Ton, mit dem man da betraut wird, also eine Frage stellt an Verwaltungen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass da auch so das Verständnis verloren gegangen ist. Also dass das Unternehmen im Prinzip dafür sorgt, ich will nicht immer wieder sagen, für unseren Wohlstand sorgt, aber dafür, für das Geld, für die Mittel sorgt, die wir als Staat dann im Prinzip auch ausgeben können. Ne? Und da wünschte ich mir wirklich, dass da wieder dieses Verständnis, die Behörden muss es geben, damit es eben einigermaßen geradeaus läuft. Ne? Da gibt es ja auch ganz andere Beispiele. Und Bürokratie ist ja genau aus diesem Grund auch mal entstanden, weil eben vieles schräg gelaufen ist. Aber wir haben uns da eine Dimension gearbeitet, die tatsächlich also mehr frustriert und verhindert als motiviert. Und höre ich auch immer wieder, ich komme auch gerade aus einem Gespräch mit einem anderen Familienunternehmen, dieses Thema Wettbewerbsverzerrung. Also wenn man dann auch mal in Europa schaut, für die ja alle dieselben Gesetze gelten, was dann Deutschland dann nochmal für einen extra Weg macht oder uns nochmal es extra schwierig macht. Sicherlich nicht aus bösem Willen, sondern weil wir es besonders gut machen wollen. Aber all das ist in eine Dimension abgedriftet, die einfach jetzt mal neu angefasst gehört. Also ich habe jetzt wirklich die Hoffnung, dass es da jetzt einen Ruck gibt und würde es Ihnen als Unternehmer natürlich auch von Herzen wünschen, dass Sie Ihre Talente
da
und
steht
Ihre...
Der Mittelstand hinter Ihnen. Also
schön, schön. Genau. Das ist der Wunsch, den Sie an die Politik geäußert haben. Würden Sie denn jetzt gerne noch mal, ohne dass ich das jetzt als Frage stelle, noch mal so zum Thema Unternehmerbild in der Gesellschaft noch mal was loswerden wollen? Oder haben wir das jetzt genügend beleuchtet?
Ja, also leider ist ja Unternehmer, es gibt ja so ein Ranking, ne, von welche Berufsbilder haben den höchsten Stellenwert in der Öffentlichkeit. Ne? Ich glaube, ganz oben stehen Ärzte, Lehrer, glaube ich, stehen ganz oben. Und als Unternehmer steht man relativ weit unten. Mhm. Und dieses Bild entspricht wirklich nicht dem, was eigentlich durch diese Unternehmerschaft für die Gesellschaft geleistet wird. Ne? Ja. Und das Zweite, was ich mir wünsche, dass es mehr Unternehmertum in Deutschland gibt. Weil es ist einfach, klar hat man hier und da Start-ups, dies und das, aber dass man wirklich mehr auch animiert, auch die Leute, Unternehmer zu werden. Mhm. Unternehmer ist erstens nicht schlecht ist. Man kann, wenn man es richtig macht, sicherlich auch mal auf die Nase fallen, aber man kann etwas erreichen, man kann Mitarbeiter begeistern, man kann sich selbst und die Ideen, die man hat, umsetzen. Es ist eigentlich mit der schönste Beruf, Unternehmer zu sein. Weil viele sagen, wenn sie sich verwirklichen wollen, na, dann werden sie Unternehmer. Denken sie sich eine Geschäftsidee aus, lassen sie die prüfen, versuchen sie Gleichgesinnte zu finden und dann machen sie einfach mal. Und dieses Unternehmertum, dieser Unternehmergeist, der ist mir, ich sage mal, wesentlich verloren gegangen. Viele setzen auf Sicherheit, auf eine Work-Life-Bilanz, das aber mit Life anfängt, Life-Work-Bilanz. Ja, also was muss ich arbeiten, damit ich entsprechend lebe? Und das ist auch eine in der öffentlichen Wahrnehmung, also das merke ich auch mit vielen, die ich unternehme, die also diese Bereitschaft, Unternehmer zu sein, etwas dem Land zu geben, das geht immer leider mehr verloren. Da wünsche ich mir, dass das wieder ein bisschen sich umkehrt und dass mehr Unternehmergeist entsteht, Unternehmer es gibt. Und ich glaube, das fehlt dem Land.
Schöner kann man das jetzt gar nicht abschließen, unser Gespräch, finde ich. Also das sehe ich ganz genauso und kann da auch zusichern, dass wir da intensiv mit daran arbeiten werden, dass das auch so passiert. Hoffentlich passiert wieder. Na, das ist eben auch nichts. Hier können wir auch wieder nur werben darum. Also mit guten Beispielen werben und verständlicher machen, was das bedeutet, eben Unternehmer zu sein. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch, was mir viel Freude gemacht hat. Bedanke mich bei unseren Zuhörern des Podcastes Tiefgelb. Werbe damit, uns auf Social Media zu folgen und auch immer mal zu gucken, ob es einen neuen Podcast gibt, überall da, bei Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seid herzlich eingeladen, uns zu folgen. Dankeschön.
Ebenfalls herzlichen Dank.
Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.